Also wie gesagt, ich bin Christian, habe hier mal studiert an der FH, bin da vor 3-4 Jahren fertig geworden. Und ich wurde gefragt, ob ich heute einen Vortrag halten möchte. Muss auch nicht unbedingt nerdig sein. Da dachte ich, bin ich dabei. Weil ich letztes Jahr auch bei einem Vortrag war, wo es um was anderes ging als Computer und Co. Und mein Thema heute ist finanzielle Freiheit für Noobs. Deswegen seid ihr ja auch hierher gekommen. Meine erste Frage, wer hat schon mal davon gehört? Oder, ja, super. Okay, gut. Ja, was ist meine Definition? Also jeder kann sich ja definieren, was er will. Meine ist das, also finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass alle meine Ausgaben durch die Gewinne meiner Investitionen gedeckt sind. Ja? Also ich will, dass irgendwo Geld herkommt, wo ich nicht unbedingt für Stunden aufwenden muss und am besten so viel, dass meine Ausgaben davon gedeckt sind. Das ist meine Definition und das war's. Also jetzt könnten mir eigentlich alle nach Hause gehen, aber das wäre auch ein bisschen öde. Ich würde das gerne noch ein bisschen ausweiten, denn wir haben jetzt noch bestimmt 44 Minuten oder 43. Wer kennt das? Ja, ich leider auch. Komisch, wie das so ist. Ich weiß nicht, ob der Monat zu lang ist oder ob wir zu wenig Geld kriegen. Das passt ein bisschen zu dem Lifestyle von diesem Spruch von George Best. Einige kennen das vielleicht schon. Den Rest habe ich einfach verprasst. Und warum das so ein Problem werden kann und vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen, ganz nett ist, das will ich so ein bisschen erläutern. Kommen wir, jetzt wird es richtig langweilig, könnte man denken, zur Rentenlücke. Der Disclaimer, den habe ich auch schon letztes Jahr beim Barcamp in Lübeck angebracht. Da war der Vortrag ein bisschen anders. Aber ich kann euch nichts verkaufen, weil ich nichts habe. Ich arbeite nicht bei einer Bank. Ich will euch nichts andrehen. Am Ende ist auch nirgendwo ein Link zu irgendeinem krassen Newsletter oder zu einem Buch. Ist alles nicht. Ich beschäftige mich seit Ende des Studiums damit, weil ich schlichtweg Studienschulden hatte. Und dann lernt man ein bisschen mehr. Okay, wie man schuldenlos wird, ist dann relativ einfach. Kommt man relativ schnell drauf. Aber was macht man, wenn man dann irgendwann damit fertig ist und dann auch ein bisschen zu Geld kommen will? Deswegen habe ich mir darum Gedanken gemacht. Und was ich gerne für die nächsten 40 Minuten ein bisschen ausschließen will, ist, weil es, glaube ich, sonst ausartet, ist jegliche Kritik am Geldsystem oder Zinseszinskapitalismus. Ich glaube, jeder hat da schon mal was gelesen oder kennt Videos und Theorien, warum das alles schlecht und böse ist. Lass uns einfach mal versuchen, für 40 Minuten Geld nicht als böse zu sehen, sondern als neutral. Und das, was die Leute daraus machen, ist dann halt böse oder gut. Und ich muss bei allem sagen, ich habe bis jetzt eine gute Erfahrung gemacht mit Geld anlegen oder hauptsächlich gute. Deswegen bin ich auf jeden Fall vielleicht nicht das beste Beispiel, wenn es um Risiko geht. Das heißt, ihr müsst euch immer bewusst sein, bei allen dem, was ich erzähle, ist natürlich, wenn man irgendwo Geld anlegt, ist immer das Risiko da, das zu verlieren. Punkt. Genau. Kommen wir zur Rentenlücke. Wie groß ist die Versorgungslücke? Und da gibt es ein cooles Tool online. Ihr könnt einfach googeln nach Rentenlücke, Rentenlücke App oder so. Und dann kann man hier an diesem Schiebebalken sein momentanes Einkommen ein bisschen justieren. Ich habe mal so was bisschen Exemplarisches genommen. Wenn ihr aus dem Studium kommt und in der Software anfangt, kann das durchaus ein Nettoeinkommen sein. Das ist nicht unrealistisch. Dann ist das, was der Staat daraus macht. Und wenn ihr genauso weiterleben wollt, wie ihr es in der Zeit gemacht habt, wo ihr noch keine Rente bekommen habt, müsst ihr also so viel zurücklegen. Man merkt schon, wenn ich so viel zurücklegen muss, um meinen gleichen Lebensstandard zu halten, sprich, ich lebe von Monat zu Monat und das Geld ist immer alle. Das heißt, ich verbrauche all dieses Geld. Da gewöhne ich mich dran. Ich habe 40 Jahre dafür Zeit, mich an diesen Lifestyle zu gewöhnen, das ganze Geld jeden Monat rauszuschießen. Wenn ich dann aber weitermachen will, wenn ich 67 oder 70 oder was auch immer das Alter sein wird, dann bin, merkt man, eigentlich hätte ich von den 2,5, 1,5 oder so weglegen müssen. Oder aber ich schaffe es, mich auf 2.000 einzupendeln und muss dann weniger zurücklegen, weil ich mich ja auch daran gewöhnt habe, an diesen Lifestyle von mit 2.000 Euro klarzukommen oder 1.000. Ihr seid Studenten, ihr kommt auch mit 600 klar. Aber ich kann euch erzählen, man kann auch diese 2.400 Euro verballern. So. Ohne Scheiß. Ich finde das immer komisch, wenn ich so eine Storys höre online. Aber tatsächlich ist es wirklich passiert zwischen Hamburg und Lübeck. Kurze Pause gemacht. Wichtig ist immer viel trinken. Ihr könnt euch vorstellen, warum ich die Pause gemacht habe. Und da habe ich jemanden gesehen, der die Flaschen gesammelt hat, ein älterer Herr. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es mit dem Vortrag zu tun hat, habe ich mir einen Fünfer genommen, bin zu dem Typen hin und habe gesagt, hier, kann ich dir die geben? Ja, natürlich. Der war mir sehr dankbar und meinte, er ist Rentner. Und das ist 2017. Ich habe keine Ahnung, was er so gemacht hat oder ob wie viel er selbst schuld dran ist, dass er so wenig Geld hat, was auch immer. Das ist aber, das hier ist in 40, 50 Jahren und der Typ war heute. So, nur noch mal, um noch mal ein bisschen dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Bei dieser Anwendung könnt ihr auch noch ein paar Sachen einstellen, wenn ihr schon Rentenpunkte gesammelt habt, was ihr schätzt, was die Inflation wird und, und. Also lohnt sich das mal zu machen. Das ist übrigens mein Jahrgang. Ach so, ja. Ich bin Vater, 83er Baujahr. Ich heiße Christian Kliebe. Ich habe mich studiert und verliebt in Lübeck, aber nicht in einen Menschen, sondern in die Stadt. Und bin momentan oder seit dem Studium agiler Software-Testingenieur. Ich habe auch einen Blog, da ist auch bestimmt vor anderthalb Jahren mal ein Artikel gewesen. Ein YouTube-Kanal, wo sehr unregelmäßig was kommt. Und auf Twitter bin ich genauso oft wie die Leute, die Twitter nicht verstehen. So, meine Motivation für finanzielle Freiheit. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen schon beschäftigt habt. Mir ist das scheißegal, wie man das finanzieren kann. Ich finde die Idee einfach geil, dass man sagen kann, der erste Gedanke ist nicht, wie komme ich über die Runden, sondern das ist erfüllt. Und ich finde, wir leben in so einer Gesellschaft und in so einer Wirtschaft, dass man das, glaube ich, irgendwie hinkriegen könnte und dann mit freien Gedanken seinen Tag gestalten könnte und ich glaube, am Ende doch irgendwas Produktives für die Gesellschaft tun würde, die meisten. Die es dann beim bedingungslosen Grundeinkommen nicht tun, die machen es auch jetzt schon nicht. Das ist meine Meinung. Und man könnte sich ja selber so ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen. Das ist die Idee, finanzielle Freiheit. Wofür das noch hin? Es gibt auch Tage mal auf Arbeit. Wenn es Tage sind, ist okay. Aber wenn es über Wochen geht, da ist die Arbeit richtig scheiße. Also wenn ihr ITler seid, das seid ihr größtenteils, dann habt ihr eine Branche, wo es jetzt alles noch cool ist. Und ihr da recht viel Freiheit habt und ihr könnt auch eigentlich von Woche zu Woche bei einem anderen Arbeitgeber anfangen. Die Leute suchen euch noch. Aber cooler wäre auch wirklich zu sagen, ich mache das hier alles gar nicht, weil ich Geld brauche für die Miete und all den Kram, sondern das Geld kommt woanders her. Ich stehe nicht drauf, wie ihr das hier macht. Wenn die dann sagen, wir machen es aber trotzdem so, war schon immer so und das wird sich nicht ändern, nur weil du das sagst, dann kann ich sagen, fuck you, dann gehe ich woanders hin. Diese Freiheit hätte ich gerne. Und Und ein anderer Antrieb war eine iranische Hochzeit. Ein Kumpel hat eine Frau kennengelernt im Iran und meinte so, es könnte recht kurzfristig werden, aber könnte sein, dass ich in den nächsten Wochen anrufe und wir heiraten werden in Isfahan. Und ja, ich sagte dann Bescheid, okay, so. Dann hat er angerufen und gesagt, in 3 Wochen ist soweit und ich habe geguckt, was Flüge kosten hin und zurück. Ich habe geguckt, was mich das kosten wird für Visum und da zu sein und sowas. Ich hatte das Geld nicht. Ganz einfach. Ich hatte das Geld nicht und ich konnte nicht zu der Hochzeit von einem Kumpel in den Iran. Und ich weiß nicht, wann ich nochmal die Möglichkeit habe, zu einer iranischen Hochzeit zu fahren. Macht mich immer so ein bisschen traurig, aber hat mich jetzt hierher gebracht, dass ich ein bisschen anders denke. Aber ich möchte im Hier und Jetzt leben, ist der Klassiker. Ich hätte gerne da im Hier und Jetzt gelebt, konnte ich aber nicht, weil ich kein Geld hatte. Und ihr wollt ja auch, wenn ihr 60 seid, im Hier und Jetzt leben. Das hatte ich schon erklärt. Hier hatte ich mir bestimmt irgendeinen cleveren Übergang gedacht, warum ich das hier nochmal gebracht habe. Ach ja, genau. Eigentlich wollte ich hier erst erwähnen, dass ihr, wenn ihr euch daran gewöhnt und irgendwann diese Lücke in eurem Lifestyle dann quasi irgendwie einbringen müsst, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen. Und dann seid ihr immer noch da. Also ihr kommt aus diesem Rad dann nicht mehr raus. Also wenn man nicht jetzt Geld zurücklegt oder anlegt oder irgendwie mehr verdient, dann wird das hier für immer in eurem Leben so laufen. Und das ist ganz okay, solange nicht so ein Typ anruft und sagt, in 2 Wochen ist Hochzeit. So. Das ist die iranische Flagge. Nur mal so. Ist doch schön, oder? So. Siehst du, das wollte ich noch mit einbringen. Aber Geld ist doch nicht das Wichtigste. Und Geld ist nicht alles, das ist richtig. Punkt. Also wie kann man denn mit dem Argument, ist klar, da kann ich auch gar nichts sagen, habt ihr gewonnen. Aber ihr kennt bestimmt alle diese Pyramide oder viele kennen die. Wenn ihr ein bisschen softere Themen im Studium habt, dann kommt sowas mal dran. Und da gibt es psychologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse. Also es geht eigentlich von unten nach oben los mit, was ich gerne brauche, ist genug zu essen und eine Unterkunft. Dann kommen soziale Bedürfnisse. Ich möchte gerne einen Partner haben und eine Familie gründen. Und wenn man, das baut alles aufeinander auf. Also es ist schwer, eine Familie zu gründen, wenn man keine Unterkunft hat, wenn man nicht genug Geld zum Essen hat. Und deswegen baut das eigentlich so aufeinander auf. Und dann kommen Individualbedürfnisse. Ich möchte auch Anerkennung haben. Ich möchte gerne mal beim Metaminuten einen Vortrag halten und die Leute hören mir zu. Coole Sache. Oder Selbstverwirklichung. Ich weiß nicht, man fängt mit Yoga an, man spielt Instrumente, man sinniert über den Sinn des Lebens. Geld hilft, Essen zu kaufen. Geld hilft, eine Wohnung zu haben. Geld hilft, mit Freunden ins Kino gehen zu können. Geld hilft, mir die Gitarre zu kaufen oder den Yogakurs zu machen, was auch immer. Geld hilft dabei einfach. Das ist so die Idee. Und wenn ich damit Gutes tue, dann ist Geld was Gutes. Ja, das ist auch ein schöner Spruch. Ja, das heißt, es schadet auch nicht, Geld zu haben. Wenn man es mal braucht, dann hat man diesen Fall. So. Und Geld macht nicht glücklich. Naja, aber kein Geld macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen unglücklicher. Mehr wollte ich hiermit gar nicht zeigen. Es gibt eine Studie, die habe ich leider nicht gefunden, aber ich glaube, bis 5.000, 6.000 Euro netto steigt es relativ stark an und dann flacht es ab, weil ihr einfach schlichtweg 5.000, 6.000 Euro, wenn ihr mehr habt, ihr könnt das irgendwann nicht mehr sinnvoll ausgeben. Ihr werdet nicht mehr viel glücklicher, wenn ihr 10.000 oder 100.000 im Monat habt. Aber man sieht, man ist eher unglücklicher, wenn man weniger hat. So. Es gibt verschiedene Definitionen, wo ich das Thema zum ersten Mal kennengelernt habe, ist dieser Typ. Der Typ verkauft euch Sachen und bietet euch Schulungen und ihr müsst dafür Geld zahlen. Da war ich aber nie. Ich habe ein Buch von ihm gelesen, also ich habe ihm 6 Euro gegeben. Und er redet von finanziellen Schutz, finanzieller Freiheit und finanzieller Sicherheit. Das betrachte ich heute nicht. Das ist quasi, wenn ihr mehr habt an Geld jeden Monat, als ihr Ausgaben habt. Ja, dann merkt man kann also jeden Monat ein bisschen mehr sich erlauben. Oder man legt das Geld trotzdem zurück und bekommt noch mehr. Aber das ist ein Punkt. Der Weg hierhin ist schon scheiße weit. Deswegen braucht man sich hier erstmal keine Gedanken drum machen. Aber der erste Schritt, das ist die Reise in den Iran, ist das hier, finanzieller Schutz. Tut mir leid, wir müssen noch erstmal dahin gehen, bis wir dann zu der finanziellen Freiheit kommen und warum sie funktionieren kann. Was ist finanzieller Schutz? Ist ganz einfach. Euch lädt jemand zur Hochzeit ein oder euer Auto geht kaputt oder ihr werdet krank, Depression, ihr wollt einfach gerade nicht mehr. Ihr habt eine Frau kennengelernt im Ausland, wird da gerne mal 2, 3 Monate bleiben. Ja, dann ist es gut, wenn man irgendwie, je nachdem, 3 bis 6 Monate an Ausgaben hat. Einige sagen 3 bis 6 Gehälter. Natürlich, wenn am Ende des Monats kein Geld mehr da ist, dann ist das ja quasi das Gleiche. Das ist so ein bisschen psychologisch. Einige Leute brauchen mehr Sicherheit und sagen, ich würde gern 6-mal meine Ausgaben. Andere sagen, 3-mal reicht. Ich bin auch bei 3-mal. Also 3-mal meine Ausgaben reicht mir als Sicherheit. Und das ist ein Pott. Erst wenn ich den aufgefüllt habe und wenn der immer wieder aufgefüllt ist, dann nehme ich auch Geld und investiere das. So, ich habe halt immer so eine Fallback-Lösung. Natürlich kann auch das mal nicht reichen, aber in den meisten Fällen reicht das. Weil wenn ihr das nicht habt, und sagen wir, ihr habt Geld in Aktien angelegt und ihr braucht jetzt spontan Geld und ihr habt gerade diesen unglücklichen Moment, dass alle Kurse im Minus sind, dann verkauft ihr mit Verlust und das ist schon mal scheiße. Wenn ihr nicht mit Verlust verkaufen müsst, weil ihr hier noch so einen kleinen Puffer habt, umso besser. Und wann braucht man meistens Geld? Wenn eine Krise ist, was ist in der Krise? Die Kurse sind unten. Deswegen ist es sinnvoll, so einen Puffer zu haben. Ach ja, ein Experiment. Ich weiß nicht, ob ich das... ihr könnt die Augen zumachen oder auflassen, ist mir eigentlich völlig egal. Aber stellt euch mal vor, ihr wacht morgens auf und denkt euch so, was mache ich heute? Steht auf und denkt so, okay, ich muss nicht zum Arbeitsamt laufen. Und das Geld ist einfach da und... Ja, ich weiß nicht, ich würde gerne was mit den Kumpels machen. Ah, die arbeiten noch. Ja, okay, dann geht das nicht. So, nach ein paar Monaten, ihr habt auch alle Netflix-Serien durch, die interessant sind. Irgendwann wird es auch scheiße öde. Und ihr sagt euch so, eigentlich wollte ich gerne mal eine Gitarre lernen. Ich wollte schon immer mal meine eigene App bauen. Und. Dann könnt ihr das einfach machen. Das heißt, ihr kauft euch die Freiheit, auch zu tun, was ihr wollt mit eurer Zeit. So, ja, also es ist nur eins begrenzt im Leben. Das ist... die Zeit, noch ist das so, die Medizin ist noch nicht so weit, noch ist das beschränkte Gut und ihr könnt euch freikaufen, wenn ihr genug Geld habt, dann das zu tun, was ihr wollt. Lebst du noch? Wie viel Geld benötigt man, um finanziell frei zu sein? Das ist meine Frage. Was schätzt ihr? Da ist eine Hand. Hervorragend.
Die Rechnung, ich brauche so für Ernährung und so weiter ungefähr 300 Euro. Ich habe vor, in das Haus, mein Haus meiner Eltern zu ziehen, wo ich die Miete bezahlen muss. Mhm. Das ist nicht da. Und dann kommt halt das raus, dass man so im Monat persönlichen Kosten hätte. Also,
ja.
200 Euro in meinem Fall, wäre ich bei 500 Euro. Wenn der Miete zahlen muss, wäre halt irgendwie 1.700.
Okay, nehmen wir mal diesen optimalen Fall. 500 Euro, und das ist genügt dir. Was schätzt du dann? Wie viel brauchst du dann angelegt?
Es kommt drauf an, welcher Risiko. Wenn ich die Typen, die ich im Computerspiel angewendet habe, bis jetzt
immer, sehr gut.
Wären das 10.000.
Okay, komme ich gleich zu. Hat noch jemand eine Idee? Viele sagen, eine Mille kommt immer als erstes. Oder was heißt, kommt immer als erstes? Ich habe das erst einmal vorher gehalten. Oder eine halbe Mille. Ich finde gut, ja?
Wenn ich 100 Euro im Monat brauche, dann brauche ich irgendwie 1% Gewinn durch Anlagen kriege.
Guter Ansatz, ja.
Ja. Dann habe ich meine 500 im Monat, die ich für alles habe.
Genau, wenn...
In diesem Fall bei 500 Ausgaben brauche ich 50.000, wo ich 1% Gewinn.
Genau, aber dann würdest du 1% im Monat brauchst du dann, ne? Das wäre dann im Jahr 12% oder sowas, Milchmädchen gerechnet. Ja, aber das geht schon in die richtige Richtung. Was ich gut finde, ist, du solltest Software-Tester werden, weil du hast verstanden, dass man das nicht einfach so beantworten kann. Sondern es kommt darauf an, wie viel Geld man braucht und wie hoch die Zinsen sind in meiner Anlage. Ich, Wolfsburg und Braunschweig bin ich, nicht? Also, finanzielle Freiheit, genau. Nehmen wir mal das Beispiel, ich rechne mal mit 1.000, weil ich mit 1.000 klarkomme. Und ich schmeiß jetzt mal die Magic Numbers in den Raum. Man kann es so ausrechnen. Meine jährlichen Ausgaben, also 12.000 Euro im Jahr, das traue ich mir zu, dass ich mich darauf runter reduziere, mal 25, da komme ich noch zu, führt zu 300.000 Euro. Also wenn ich 300.000 Euro angelegt habe, zu den 4% komme ich auch noch, kriege ich 12.000 Euro Zinsen im Mittel. Natürlich, die Aktien gehen nicht, sind nicht konstant und sowas alles. Im Mittel kriege ich dann 12.000 Euro und tada, mit 300.000 angelegten Euro und tatsächlichen 4%, wenn die denn kommen. 4 ist schon bei der aktuellen Lage sehr wenig, aber es ist ein gutes Mittel. Dann reicht das. Wenn du mit 500 Euro klarkommst, ist es ziemlich einfach, 150.000. Ist immer noch scheiße viel Geld, das weiß ich. Wie kann das funktionieren? Es gibt da zwei Schlüsselwörter. Sparrate und Zinseszins. Wenn ihr genug Zeit habt bis eure Rente, dann ist das hier ganz wichtig. Wenn ihr es einfach scheiße schnell wollt, in 10 Jahren schaffen oder was auch immer, dann das hier. Weil der Zinseszins halt ein bisschen braucht. Man braucht so, glaube ich, 15 Jahre bei 4%, dass sich 1.000 Euro verdoppeln von alleine. Dann danach, dass nochmal 1.000 dazukommen, braucht man nur noch, glaube ich, 10 Jahre. Und es wird immer weniger. Aber natürlich, wenn ihr sagt, ich möchte gerne das in 10 Jahren oder so erreichen, mit 40 möchte ich durch sein, dann braucht ihr das hier. Ihr müsst euch runterregulieren, wenn ihr das wollt. Kommen wir zuerst zum Zinseszins. Für einige Teufelswerk, ich glaube, im Islam verboten. Und für einige ein Geniestreich. So. Viele sagen, wenn ich anlege, ist es riskant und das stimmt. Wenn ihr nicht anlegt, kann ich euch sagen, im Mittel über die letzten 90 Jahre war die Inflation im Schnitt bei 3%. Dann landet ihr hier. Aus euren 1.000 Euro Kaufkraft werden in 25 Jahren die Hälfte. Wenn ihr sagt, das ist mir alles zu unsicher, ich mache lieber nichts, dann könnt ihr auch genauso gut immer das Geld nehmen und die Hälfte da Pi mal Daumen verbrennen. Wenn ihr es schafft, quasi gegen die Inflation anzukommen, ihr macht 3%, die Inflation macht 3%, dann habt ihr am Ende 1.000, das ist, denke ich, ganz schlüssig. Dass ein realistisch herer Wert ist, ihr schafft 7%, aber die Inflation knabbert 3% weg, dann kommen wir auf diese 4. Dann macht ihr aus 1.000 2,5 in 25 Jahren. Klingt gar nicht mal so viel, aber müsst euch vorstellen, ihr zahlt jeden Monat was ein, das ist so die Idee. Das kommen wir noch zur Sparrate und das ist der Schnitt. Vielleicht seid ihr ja besser als der Schnitt. Am Ende sammelt sich alles in der Mitte, also mittelt sich raus, aber es gibt ja immer ein paar am Rand, die besonders schlecht sind oder besonders gut. Was komme ich da am Ende zu? Ja. Das ist eine coole Matrix, betrachtet den DAX. Was ist, wenn man in 1983 quasi den DAX repräsentierend Aktien gekauft hätte und man hätte die, wann bin ich aus der Schule gekommen? 99, 83, dann hätte ich im Schnitt, oh alter Schwede, das ist aber hier wirklich nicht einfach. Ja, okay, das ist jetzt wirklich ein viel zu guter Fall. Aber man kann hier schon sehen, es sind viele 8er, 9er, 7er, 6er Werte. Und selbst hier in den schlechten Zeiten, wenn man da einfach ein paar Jahre wartet, ja, selbst wenn ihr jetzt einsteigt und das fällt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil wir jetzt ein paar Jahre nichts gecrashed hatten, ihr müsst einfach nur warten. Das nennt sich Buy and Hold. Und in einem Zeitraum von 15 Jahren geht ihr spätestens immer als Plus raus. Das zeigt die Statistik. Die Matrix kann man kostenlos online rausfinden, müsst ihr nur nach Renditedreieck suchen. Zeigt aber so auf, ja, es gibt schlechte Jahre, aber so im Mittel ist man in den meisten Fällen, landet man bei 8-9% in den letzten Jahrzehnten, aber würde ich nicht unbedingt als gesetzt nehmen, sondern eher diese 4%. Und das hier ist dann nicht inflationsbereinigt, also müsst ihr überall ungefähr 3 abziehen. Ja, den Zinseszins nutzen. In Amerika gibt es dieses 401k, das heißt, die Leute zahlen da auch in ihre Rente, die können auch mehr einzahlen. Und da, ich glaube, daher kommt die Idee, da, weil bei diesem 401k, also diese Rente, wird immer gerechnet mit 4%. Und hat sich eine Uni mal Gedanken gemacht. Ich glaube, die heißt irgendwas mit Trinity, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gibt es die Trinity-Studie. Und die haben sich überlegt, betrachten wir doch mal alle Zeiträume der letzten 90 Jahre, wenn man 100% Aktien gekauft hätte oder andere, 50% Aktien und 50% Anleihen. Ich finde es erstmal interessant, wir hätten einfach immer nur in Aktien investiert und nicht in eine, sondern in verschiedene. Was wäre dann eigentlich? Und hätte man also in Aktien investiert und hätte das hätte jedes Jahr 3% abgehoben, ja? Also die Aktien, die schütten Dividenden aus oder die machen Kursgewinne und ich ziehe die immer raus. 3% davon ziehe ich immer raus. Nach 15 Jahren, wie viel Geld hätte ich noch von meinem Eingesetzten? 100%. Wenn ich aber 5% abgezogen hätte, hätte ich immer noch 100% im Zeitraum von 15 Jahren. Und hätte ich mehr abgezogen, irgendwann wird es weniger. Ja, ist klar, weil wenn ich irgendwann so viel rausziehe, dass nicht mehr 100% von meinen Investierten im Markt sind, dann bringen die auch weniger Gewinn und so weiter. Das heißt, man kann hier relativ gut sehen, wenn man bei 100% Aktien ist, kann man mit 3% immer rechnen. Statistisch in der Vergangenheit. Höchstwahrscheinlich sogar mit 4, aber auch die anderen Zahlen, auch das hier ist alles über 50. Also die kamen also da drauf und auch andere Studien zeigen das. Im Mittel macht der Aktienmarkt 7%. Die letzten Jahre knapp 9%. Und wir haben 3% Zinsen, Inflation, die letzten Jahre weniger, 1,5, 1%. Das heißt, in den letzten Jahren hättet ihr 8% anstatt 4 gemacht. Im Mittel. wenn ihr jetzt günstige Aktien kauft, dann hättet ihr in den letzten Jahren viel mehr machen können. Ein Freund hat mich vor 3 Monaten eingeladen, mit einer App Bitcoin zu kaufen. Hätte ich das vor 3 Monaten gemacht, hätte ich meine Investition schon wieder raus. Ich habe es erst letzte Woche gemacht. So viel zu Chancen nutzen. Ich habe einfach 100 Euro genommen. Es ist okay, wenn die verbrennen. Aber wenn das Ding noch mal ein paar 1000% macht, habe ich wenigstens ein bisschen partizipiert. Das ist so die Idee. Die 100 Euro tun mir nicht weh. Also geht schon. Genau, daher kommen diese 4%. Also, dass diese 4% auch in Zukunft so kommen, kann keiner sagen. Dass wir demnächst wieder eine Krise kriegen, was schon lange keiner war, kann aber auch keiner sagen. Also es ist alles ungewiss, was in Zukunft ist. Vielleicht geht das nur noch bergab die nächsten 100 Jahre, vielleicht geht es auch durchgehend nur noch bergauf, man weiß es nicht. Dass die Inflation aber immer da ist, weiß man, weil dauernd Geld gedruckt wird und die Historie das bis jetzt zeigt. Aber man braucht ja irgendwas, in das man vertraut oder was man als Anhaltspunkt nimmt für diese Geschichte. Nehmen wir diese 4%. Genau, da hatte ich ein Fragezeichen. Ah ja, genau. Woher kommen die 4% und die 25? Punkt. Die Sparrate, wenn ihr es schnell haben wollt, dann ist das wichtig. Ach so, ja, das ist ganz gut. Ein Hammerspruch. Ich wusste gar nicht, dass das aus dem Film ist, aber mega gut. Wenn man da drüber hinauskommt und das ablegen kann, dann hat man einen großen Teil geschafft, um finanziell frei zu werden. Das ist das Klassische, wie wir ausgeben. Das ist dieses, warum ist am Ende des Monats nicht mehr so viel Geld da? Und da, wo muss man eigentlich hin? Hammergrafik. So. Nehmen wir mal einfach mal ein Beispiel. Was ist die Sparrate? Ist klar, oder finde ich mittlerweile, ihr verdient 2.000 Euro, ihr schafft es, 500 Euro davon zurückzulegen, weil ihr nur 1.500 zum Leben braucht. Und ihr fühlt euch damit auch ganz gut, man kann da auch ein bisschen mit reisen. Dann habt ihr also eine Sparrate von 25%, ein Viertel eures Geldes ist übrig und auch nur das, was man wirklich nicht braucht, sollte man zum Anlegen nehmen. Also man muss erstmal auch in diesen Luxus kommen, Geld übrig zu haben. Aber man kann sich ja dahin arbeiten. Und das ist so quasi die Essenz. Wenn ihr mehr einnehmt, ist 1 Euro mehr Einnahme, ist 1 Euro Gewinn quasi für eure Sparrate. Wenn ihr bei den Ausgaben 1 Euro, wenn ihr 1 Euro weniger ausgebt, habt ihr quasi 2 Euro gewonnen, weil ihr einmal 1 Euro weniger ausgebt, Entschuldigung, und den Euro, den ihr nicht ausgibt, wieder anlegen könnt. Das heißt, alles, was ihr bei den Ausgaben spart, ist doppelt so viel wert, als ihr mehr einnehmt. Deswegen auch dieser Spruch von Henry. Genau, wie lange braucht man denn nun endlich, bis man finanziell frei ist? Es ist scheiße lang. Wenn ihr schafft, von der Hälfte eures Einkommens, eures Nettoeinkommens zu leben, dann braucht ihr ungefähr so viel bei diesen genannten 4%. Tut mir leid. Aber wenn ihr es schafft, ihr seid Studenten, keine Ahnung, ihr kommt jetzt mit 600 Euro klar, ihr kommt raus aus dem Studium, ihr kriegt jetzt 2,4, sage ich jetzt mal, und ihr sagt, okay, 600 Euro, okay, mit 1.000 Euro komme ich klar, dann seid ihr bei 60-65%, und dann wandert ihr schon in diese Richtung, ja? Dann könnt ihr noch schneller da sein. Und dann könnt ihr, wenn ihr irgendwann bei den Ausgaben sagt, das ist okay, ich kann davon leben, bei den Einnahmen ein bisschen noch was tun. Hier sind übrigens die Sparraten der verschiedenen Länder. UK spart so 2-4%, Deutschen sparen so 11%. Und ihr würdet quasi so weit aus der Reihe fallen, müsst ihr ja auch, um das zu erreichen, was die hier alle nicht erreichen. Es gibt diesen Rechner online. Ich werde das natürlich alles später noch, ihr könnt die Folien alle haben und so weiter. Hängt alles in der Cloud. So, hier ist nochmal so ein bisschen der Überblick. Ist klar, wenn ihr es schafft, alles Geld zurückzulegen, dann seid ihr direkt fertig. Also weil habt ihr quasi null Ausgaben, dann ist man fertig. So, Punkt. Was immer gesagt wird, ist, bis zur Rente 10% mindestens sollte jeder schaffen, dann ist man eigentlich schon gut dabei. 10% von 2.500, 250 Euro, also das sollte möglich sein. Dann könnt ihr relativ entspannt, dann macht ihr einen Dauerauftrag, was auch immer, in so ein ETF, das ist also vollautomatisch so ein Sparplan, ist wie ein Sparbuch, nur besser. Und dann macht ihr 10% und dann seid ihr da in 51 Jahren durch, bei diesen vorsichtigen 4%. Das wird immer so als Tipp gegeben, mindestens das. Weil, ja, Punkt. Ja, tut mir leid, dass es nicht motivierender ist. Also selbst wenn ihr 80% zurücklegen würdet, ja, ihr verdient 5.000 Euro im Monat und lebt nur von 1.000, es dauert immer noch so lange. Aber ich finde, es ist trotzdem anstrebenswert. Denn was ist denn jetzt, wenn ihr in 4-5 Jahren noch nicht 300.000 habt, sondern so 80.000? Könnt ihr trotzdem fuck you sagen. Ich habe eine Finanzrunde in meinem Dorf oder meiner Umgebung gegründet, oder einer hat es gegründet und hat mich mit eingeladen. Der hat 70.000, hat bei VW gekündigt, der hat da gutes Geld verdient, aber er fand es scheiße. So, und er hat sich auch beworben und hat gesagt, allein die Vorstellung, dahin zu gehen und dann wieder für jemand anderen zu arbeiten, ist scheiße. Ich habe 70.000, im schlimmsten Fall verbrenne ich die jetzt in 2-3 Jahren, im besten Fall mache ich mich selbstständig und bin freier. Das ist so seine Idee. Einer in der Finanzrunde war nur 2-3 Mal da. Der Typ war 27, 28, hat auch früh bei VW angefangen. Ich komme halt aus der Ecke, tut mir leid. Und der hatte 150.000. Und der hat gesagt, ja, momentan habe ich erstmal alles verkauft aus Aktien. Man musste auch immer entspannt bleiben. Meinte ich zu ihm, ja, da wäre ich auch entspannter, ja, bei 150. So, was macht er jetzt? Er reist umher, hilft so einem Kinderheim, macht dafür Promotion in ganz Europa und will aber auch eine eigene App an den Start bringen. Ja, mit 150.000, wenn du, sagen wir mal, selbst wenn du 1.000 brauchst, hast du 150 Monate Zeit, irgendwas hinzukriegen. Also, ich finde das mega anstrebenswert. Übrigens ist mein Nettovermögen immer noch im negativen Bereich. Ich bin immer noch an meinen Studienschulden am Arbeiten, aber ich lege auch trotzdem schon Geld an. Ist das schwachsinnig? Nein. Mathematisch ja, psychologisch nein. Also können wir ja vielleicht nochmal. Also so clever bin ich dann doch, dass ich weiß, eigentlich ist es mathematisch ist es Blödsinn, aber ja. Zum Erfahrung sammeln ist es ganz praktisch. Ja, das sind, was könnten die nächsten Schritte sein, dass ihr da hinkommt? Also es dauert halt lange. Das heißt, eigentlich wäre es gut, wenn man sich nicht dauernd damit beschäftigt, aber ein bisschen. Ja, man braucht eine Grundlage. Und wenn ihr, ihr könnt kostenlose Blogs, da komme ich noch zu, online alles finden. All die Sachen gibt es for free. Ihr müsst eigentlich, oder was heißt eigentlich, ihr solltet nie wieder zum Bankberater gehen. Ihr könnt euch all den Shit selber beibringen und ihr seid nicht in der Not, euch irgendeinen Scheiß anzudrehen und so weiter. Und wenn ihr da hingeht und ihr schließt da irgendeinen Vertrag ab, seid ihr direkt 2.000, 3.000 Euro los. Überlegt mal, wenn ihr diese 2.000, 3.000 Euro nehmt und Bücher lest. Selbst wenn ihr eure Arbeitszeit davon wegnehmt, von diesen 2.000 Euro und da euch mit euch beschäftigt, ja, dann lohnt sich das. Das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, im Monat eine Handvoll Stunden darin investiert, dann seid ihr bestimmt in einem Jahr bei den wichtigen 80%. Ihr habt so viel verstanden, das Wichtigste ist drin, Pareto-Prinzip. Eine Finanzrunde finden oder gründen. Es gibt Finanzrunden, da komme ich noch zu. Es gibt Blogs und Podcasts vom Finanzvisier. Und der hat so autonome Zellen, nennt er das. Das heißt, in vielen großen Städten, ich habe noch nicht geguckt, ob es das in Lübeck gibt, aber Hamburg mindestens, gibt es Leute, die sich einfach treffen und über Geld reden, ohne voreingenommen zu sein. Da kommt jedermann hin. Das könnt ihr natürlich auch selber gründen, im Freundeskreis. Über Minimalismus informieren, weil das sorgt dafür, dass ihr nicht viel Geld ausgebt. Ich kann immer nur sagen, eine Sache kostet immer noch eine zusätzliche. Kann man das erklären? Wenn ihr euch eine Drohne kauft, dann braucht ihr wiederum auch irgendeinen guten Koffer dafür. Wenn ihr den Koffer immer mit euch rumtragt, braucht ihr vielleicht noch einen neuen Rucksack, was auch immer. Also jede Sache, die ihr kauft, braucht immer noch was dazu. Selbst wenn ihr nur 5 Sachen einzeln kauft und die 5 Sachen brauchen nichts weiter für sich, dann braucht ihr ein Regal oder ein Schubfach. Also kauft euch wieder einen Schreibtisch. Ein Schreibtisch hat wieder Fläche, muss man regelmäßig, was weiß ich, sauber machen oder mal polieren. Kauft ihr wieder irgendeinen Scheiß, irgendwelche Mittel dafür. Das heißt, wenn ihr es schafft, da irgendwie euch runter zu regulieren, führt das eigentlich dazu, dass ihr immer weniger braucht. Es gibt einen Film von einem Finn, der hat einfach mal alles verkauft und hat dann immer nur das aus dem Lager geholt, was er brauchte. Immer nur ein Ding pro Tag. Also er hat nackt in seiner leeren Wohnung angefangen. Und er kam am Ende drauf, er brauchte nur 100, also mit 100, Euro, mit 100 Gegenständen kommt man klar. Und mit 200 Euro findet er, kommt man gut klar. 200 Euro, mit 200 Dingen. Also der Typ rennt durchs Leben mit 200 Dingen. Hört sich erstmal viel an, aber im Mittel sind das, hat man 4.000, 5.000 Sachen im Haushalt, glaube ich. Und die Amis noch mehr. Deswegen haben die Amis auch lauter Lagerräume, weil sie nicht wissen, wohin mit dem ganzen Mist. Und der Lagerraum kostet wieder Geld. Also ja, eine Sache kostet nicht den Preis einer Sache, sondern meistens mehr. Und es kostet auch Nerven, ihr müsst euch damit beschäftigen. Es liegt im Weg rum, ihr müsst es 5-mal anfassen, beiseite räumen und. Ja, gut, deswegen Minimalismus. Oh, guck mal, das ist noch hier. Den zweiten Vortrag gibt es nicht, Leute, das tut mir leid. Das ist noch aus einer alten Folie. Wie gesagt, selbst wenn ihr nur einen Teil davon schafft, ist es einfach eine geile Freiheit, die man sich da kauft. Und wenn ihr es nicht schafft, ihr seid jetzt in Rente und okay, sind nur 80.000 geworden, ja, dann könnt ihr es verbrauchen, habt trotzdem noch ein geiles Leben. Ja, also selbst einen Teilerfolg davon zu erreichen, ist schon geil. Und ihr könnt Fuck you sagen. Es ist auch so, bei vielen Bloggern wird es auch genannt, das ist halt das Fuck you Money. Ja, mit 10.000 Euro kann ich mir schon relativ ein bisschen was erlauben, mit 100.000 kann ich schon wirklich sagen, pass auf, ist mir scheißegal. Ich gehe woanders hin, ich mach's nicht mehr. Netflix. Ich habe nur mal so ein Beispiel. Wie gesagt, das ist nicht normal in einem Jahr. Das ist kein Mittel. Das wird nicht lange so gehen. Aber es ist das letzte Jahr so gegangen. Und mein Beispiel ist Netflix Premium. Ich dachte, Netflix funktioniert bei Studenten. Obwohl, da gibt es ja auch noch woanders die Filme. Ne? Aber kostet 13 Euro im Monat. Da ist mir so, oder 14, ist mir so in den Sinn gekommen. Wo wollte ich es denn eigentlich probieren? Ist egal. Was ist, wenn ihr euch, es kostet also 168 Euro im Jahr für das ganze Paket. Kann man sich natürlich auch wegsparen, ist noch besser, hat man noch mehr Geld. Aber dann hat man noch keine coolen Filme. Letztes Jahr pro Aktie hat die, pro Aktie gab es 50 Euro Gewinn. Ja, wenn man hier ungefähr bei 110 gekauft hat, man hat nicht den besten Moment erwischt. Man hat hier irgendwo verkauft, hat auch nicht den besten Moment erwischt bei 160. Hat man 50 Euro bei einer Aktie Gewinn. Ein bisschen Steuern muss man nicht zahlen, wenn man nicht zu viel Gewinne macht. ja, ihr hättet euch 4 Netflix-Aktien kaufen können für 400 Euro. Wenn ihr denn die 400 Euro habt, hättet die halt nicht auf ein Konto gelegt, wo ihr 0,05% bekommt, sondern 40. Hättet das verkauft, hättet das Geld für ein Jahr Netflix Premium, also für die ganze Familie, und hättet noch ein bisschen Geld übrig, um mit ins Kino zu gehen und einen Film in groß zu sehen. Nur mal so, wie geil das auch sein kann, wenn man sowas macht. Also es ist wirklich, es kann richtig Spaß machen. ja, genau. Nur mal so als Beispiel. Das ist nochmal dieses sich bilden. Und ich glaube, der Typ weiß, wovon er spricht. Was kann man mit einer Stunde im Monat erreichen? Oder einen Tag, jetzt mit einer Stunde. Ihr guckt die letzten Bewegungen auf eurem Konto durch und seht, ach, gucke mal hier, Spotify-Abo, ich höre es gar nicht mehr. Zehner, 120 Euro im Jahr gespart, monatlich kündbar. Ihr habt eine Stunde investiert, habt 120 Euro gewonnen für dieses Jahr. Das ist damit gemeint. Nächsten Monat guckt euch eure Versicherung an, macht einen Vergleich. Ah, Stunde schon wieder um. Nächsten Monat, ihr sucht euch eine neue Versicherung. Habt also in 2 Stunden, was weiß ich, 200, 300 Euro im Monat gespart. Also es ist eigentlich relativ einfach. man braucht gar nicht so viel Zeit. Aber ein Tag ist natürlich, da schafft man noch mehr. So. Gut, jetzt wollte ich noch ein paar Tipps, weil ich habe gesagt in dem Abstract, dass ich auch ein paar Tipps mitgebe. Lernen, lernen, lernen. Aber das kennt man ja von hier, das hört auch nicht auf. Das braucht ihr auch im Beruf die nächsten Jahrzehnte, sonst seid ihr weg. Und das kann man auch bei Finanzen machen. Wie funktioniert die Welt? Geld und Wirtschaft, also nicht bloß über das Anliegen informieren, sondern wie funktioniert Wirtschaft? Warum ist jetzt der Kurs gefallen? Oder warum ist es sinnvoll, dass man Aktien zurückkauft als Unternehmen? Euer Mindset, oh, Geld ist scheiße, Zinsen sind scheiße, das ist alles Teufelzeug und die nehmen uns ja alles weg, die da oben, und ich habe gar keine Chance, das zu schaffen. Das ist Bullshit. Und natürlich trotzdem Kopf offen halten, nicht zu Hause einbunkern, um Geld zu sparen, sondern auch sich weiterbilden, zu Barcamps gehen, hierher gehen, Leute kennenlernen, zu gucken, wie kann man noch denken. Kennt ihr den? Wer kennt den? Nichts sagen? Ah, genau, von On Campus oder so. Ja. Genau, ihr solltet ihn alle kennen. Der Typ kommt offensichtlich aus Lübeck. Das ist der Finanzrocker, den habe ich letztes Jahr hier in Lübeck beim Barcamp kennengelernt, weil er hat auch einen Vortrag über Finanzen gehalten. Der hat 40.000, also hat den größten Finanzpodcast in Deutschland. 40 bis 50.000 Hörer, er hat 2 Podcasts jeden Monat. Und in seinem Podcast, Finanzrocker, redet er alleine und interviewt oft Leute, die ein bisschen zu Geld gekommen sind oder Ahnung davon haben. Teilweise auch Leute, die tatsächlich aus der Wirtschaft kommen und damit, also auch mal bei einer Bank gearbeitet haben und da ein bisschen Insider-Infos haben. Und er hat noch einen Podcast zusammen mit einem Kollegen von ihm, der Finanzvisier Rock, das kann ich nur empfehlen, weil da hat er einen Gegenpart, der die Sachen ein bisschen anders sieht. Er investiert gerne in Aktien, der andere gerne in ETFs, was das alles ist, könnte ich später noch erklären. Und ein Tipp von dem Finanzrocker, also ein Lübecker, ihr könnt ihm vertrauen. was er immer macht ist, er hat irgendwann angefangen, einfach eine Aktie zu kaufen und nicht monatelang die irgendwo sich immer wieder anzugucken. Kann doof sein, weil das kostet ja auch immer, es hat auch immer Kosten, also oder sagt man denn, Gebühren. Aber er meint, sobald er gekauft und eine Aktie im Depot hat, interessiert er sich noch mehr dafür und beschäftigt sich damit. Das heißt, er committet sich automatisch damit und die Aktie hat mehr Zeit, sich zu entwickeln. Wo kriegt man diese ganzen Infos her? Alles for free, alles echte Menschen, die mit euch kein Geld verdienen. Die Podcasts, die YouTube-Kanäle, alles für lau. Natürlich, teilweise bieten sie auch irgendwelche Bücher an, aber ich glaube, alle von denen machen das for free. Es gibt, der hier macht auch Kurse. Das ist Finanzrocker, der Finanzvisier, Aktien mit, also das ist mein Hauptkonsum und die Podcasts. Deswegen habe ich mit dieser Folie angefangen. Der hier zum Beispiel redet gar nicht so viel über das Anliegen, der redet über Gott und die Welt und über Wirtschaft. super interessant, dem Typen zuzuhören. Bücher, nicht alle davon habe ich gelesen. Was ich gelesen habe, ist das hier. Ist ganz nett. Und das hier. Hier in diesem Buch erzählt Dirk Müller, über den kann man sich streiten, aber der erzählt da in dem Buch, alles, wo man Geld anlegen kann, betrachtet der da. Vom Sparbuch, von Anleihen, alles. Und erklärt, was da für und gegen ist. Also, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr im Kopf aufhört, mit Geld schlecht zu denken. Und dafür ist dieses Buch. Es ist ein Hawaiianer. Sein ursprünglicher Vater hat sehr viel Geld verdient als Lehrer, ist aber nie zu Wohlstand gekommen. Und irgendwann hat er sich auch viel mit dem Vater von seinem Kumpel beschäftigt, weil der hat immer wieder neue Jobs gehabt und ist aber zu Geld gekommen. Und der erzählt immer aus beiden Perspektiven, wie der eine über den anderen Vater spricht und was er daraus gelernt hat. Also er hat mehr von dem Vater seines Freundes gelernt und ist selber vermögend geworden. Also es ist eigentlich vieles eine Kopfsache. Ja, ansonsten Webseiten. Das hier ist zu viel. Es gibt gewisse Strategien, welche Aktien man kaufen sollte. Selbst sowas gibt es schon kostenlos online. Ich habe mir auch gedacht, Aktien bewerten und so. Alles aufwendig, müsste ich auch noch ein paar Bücher lesen, um das zu verstehen. Ich finde diese Strategie ganz gut. Gibt es auch online kostenlos. Da geht man rauf und guckt, welches ist denn jetzt gerade kaufenswert, wenn man diese Strategie verfolgt. Und dann kauft man die. Ist alles for free. Insider-Daten. Vorstände sind verpflichtet zu melden, wenn sie Aktien an ihrem eigenen Unternehmen kaufen oder verkaufen. Das findet man da. Und wenn man das weiß, dass, sagen wir mal, vor einem Monat die Vorstände die Aktien verkauft haben, heißt das ja, sie haben Geld mitgenommen. Warum jetzt? Weil wir könnten es ja behalten, weil der Kurs noch steigen wird. Oder wissen sie mehr? Dann kann man eigentlich sich überlegen, ob man nicht auch lieber rausgehen sollte. Alles kostenlos. Ansonsten Finance Engineer, der ist noch nicht finanziell frei, aber der ist schon verdammt gut nah dran. Der hat Wohnungen, Aktien und arbeitet auch bei VW, aber in Emden. Und der schafft es jeden Monat 2.500 Euro wegzulegen. Der nutzt auch Airbnb für seine Wohnung, vermietet sein Auto, wenn er es nicht braucht. Und der reist aber trotzdem. Also macht auch mal Griechenland Urlaub und so weiter. Der war auch mal bei uns in der Finanzrunde. Ich war mit ihm mal auf einer Konferenz. Die Bliederpisten-Kurs ist ganz cool. Da haben sich zwei ältere Leute, ein älteres Ehepaar, haben sich 230.000 Euro sogar nur zurückgelegt und leben von den Zinsen, fahren mit ihrem kleinen LKW durch die Welt. Der LKW ist Lieder und deswegen haben sie das Lieder-Pisten-Kuh genannt. Natürlich fahren die jetzt nicht durch Monaco. Ja, die fahren durch Länder, wo es ein bisschen günstiger ist zu leben und zu reisen. Aber es geht. Genau, das ist ein bisschen so, geht in Richtung Tyler Durden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Doch, weiß ich. Wie viel Zeit haben wir noch? Top. 20 Minuten. Ist Stand, also mein Tipp, ich mache es jetzt ganz schnell. Das könnt ihr an einem Abend machen. Wie viel Geld habt ihr? Alle Konten, alles raussuchen. Egal, wo ihr mal irgendwo Geld habt. Wenn es Bargeld ist zu Hause, alles zusammensuchen. Wie viel habt ihr? Einnahmen und Ausgaben auflisten und fangt nicht an, vom letzten Monat zu gucken, sondern von allen Monaten. Am besten 12 Monate, weil es gibt Autoversicherung und, was nur einmal im Jahr kommt. Also, so leid es mir tut, einmal Kontoauszüge für 12 Monate durchgehen, Studiengebühren und. Haushaltsbuch für einen Monat. Es ist mega nervig und ätzend, jede Ausgabe und Einnahme einmal, meistens hat man nur eine Einnahme, mal notieren für einen Monat. Dann weiß man so, hoppala, ich brauche ja 300 bis 400 Euro für Essen, anstatt was der Regelsatz zum Beispiel für einen Hartz-IV-Empfänger ist, 146 Euro. Letzten Monat habe ich es auch geschafft mit 146 Euro, war ein Experiment. Wenn man das aber mal macht, merkt man so, hoppala, ich habe ja noch Geld da und da, was mir abgezogen wird. Zum Beispiel hatte ich 2, 3 Apps noch online, so To-Do-Apps, die einfach jeden Monat nur 2, 3 Euro genommen haben, aber ja. Und die aktuelle Sparrate bestimmen. Das heißt, wie viel Geld habt ihr eigentlich übrig? Oder könntet ihr übrig haben jeden Monat? Zielsetzung natürlich, wann will ich was erreicht haben? Zum Beispiel mit 40 will ich finanziell frei sein. Wie lange dauert das bei meiner aktuellen Sparrate? Kann man sich ein Excel-Sheet machen, ist alles gar nicht so schwer. Ich meine, ihr könnt Software entwickeln, ihr wisst, wie man ein fucking Spreadsheet benutzen kann. Maßnahmen an Sparrate, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Wie sehr möchte ich mich monatlich belohnen? Das ist wichtig, weil man kann sich zu Tode sparen, dann macht das alles gar keinen Spaß. Und dann belohnt man sich mit irgendeinem Bullshit und hat die Hälfte von seinem Geld irgendwo ausgegeben. Man muss auch ein Budget haben, wo man wirklich sagt, davon gehe ich feiern, davon mache ich... Ich leiste mir dieses Auto oder die Reise. Ja? Wenn natürlich am Ende des Monats nichts mehr übrig ist, ist vielleicht ein bisschen zu viel für den eigenen Luxus. Welche Ausgaben sind wirklich nötig? Einer meiner zwei Ex-Chefs hat keine Versicherung, der ist selbstständig, seit er aus dem Studium gegangen ist, hat noch nie eine Versicherung abgeschlossen. Er sagt, er hat die Disziplin, Geld zurückzulegen und will sich selbst versorgen, wenn mal was passiert. Also man braucht nicht wirklich Versicherung. Es gibt Menschen, die gehen ohne durch die Welt. Ich habe welche. So. Jede Beanschaffung bedingt weitere. Leihen statt kaufen, ganz großes Ding. Autos kann man leihen, Bohrmaschine kann man leihen. All den Shit braucht man nicht selber. Verleihen statt nur besitzen. Wenn ihr ein Auto übrig habt, könnt ihr damit Geld verdienen, wenn ihr damit in der Woche nicht umherfahrt. Aber andere wollen das. Gibt es günstige Versicherungen für den Fall und ihr könnt damit Geld verdienen. Eure Wohnung, wenn ihr jetzt gerade eine Woche weg seid, aber da ist gerade eine coole Messe, dann könnt ihr das vermieten. BlaBlaCar, klar, Wi-Fi könnte man sich auch sparen, wenn man im großen Haushalt wohnt und eine dicke Leitung hat. Warum muss jeder diese Leitung haben? Außerdem habt ihr ein cooles Netflix-Abo for free bekommen. Carsharing, hatte ich schon gesagt. Einnahmen erhöhen. Jedes Jahr gehe ich einmal zum Mitarbeitergespräch und ich verlange mehr Geld. Und mein Personal hat mir mal auf zwei Bierchen auch gesagt, Christian, wir erwarten das eigentlich auch. Also wir gehen schon immer davon aus, wenn ihr jedes Jahr kommt, dass ihr auch immer mehr Geld verlangt. Und seitdem verlange ich auch jedes Jahr mehr Geld. Marktwert ermitteln, das heißt, wenn ihr aus dem Studium kommt und ihr habt schon einen Job, versucht doch einfach mal 2-3 Mal im Jahr euch zu bewerben, auch wenn ihr da gar nicht hin wollt. Dann lernt ihr erstmal, wie das so abläuft. Ihr merkt, was ihr wert seid, schlagt auch viel zu hohe Summen an, mal gucken, was die so sagen. Und dann wisst ihr so, da kriege ich, was weiß ich, 60, aber bei dem anderen könnte ich 80 kriegen. Hoppala, wieso gehe ich nicht dahin? Dann einfach den eigenen Marktwert ermitteln und das hier mehrere Einkommensströme. Ja? Also, wenn ihr irgendwann nicht mehr am Schreibtisch sitzen könnt, wäre es cool, wenn ihr noch eine zweite Einnahmequelle habt. Was auch immer das ist. Ihr habt programmiert nebenbei Apps oder. Betreibt einen Blog hin und her. Also es macht Sinn, mehrere Einkommensströme zu haben. Ihr habt eine Wohnung, die ihr vermietet. Ist ein zweiter Einkommensstrom. Buy and hold. Kaufen und nie wieder anfassen oder am besten nie wieder verkaufen. So erstmal rangehen. Natürlich gibt es dann Ausnahmen und irgendwann will man das ja auch verkaufen, eventuell um das Geld zu haben. Aber so muss man eigentlich an die Sache rangehen. Ich nehme Geld, packe es an und gucke da nicht mehr hin. Die ersten Wochen, wenn ihr Geld anlegt zum ersten Mal, werdet ihr jeden Tag auf euer Konto gucken. Mittlerweile gucke ich da, also ich gucke nicht mehr in mein Depot, das Depot, sondern wenn ich mal in meinem Online-Konto bin, dann gucke ich auch mal ins Depot. Also, aber das, ich bin nicht mehr in dem Zwang. Selbst mit Bitcoin nicht, wo ich aber lieber jeden Tag gucken sollte. Ein ETF-Sparplan, was ist das? Wenn man ganz viele Aktien in bestimmten Anteilen zusammen in einen Pott packt, dann nennt sich das Fonds. Und ein ETF-Sparplan ist quasi, da sitzt kein Mensch hinter, sondern das ist voll elektronisch. Da wird gesagt, wir nehmen die besten 1600 Unternehmen der Welt, kaufen da schon bestimmte Anteile und repräsentieren damit die wichtigsten Unternehmen der Welt. Der ETF, MSCI World, wird da gerne genommen, das heißt, die wichtigsten 1600 Unternehmen. So leid es mir tut, da sind dann aber auch Waffenunternehmen und Ähnliches dabei. Müsst ihr mit euch ausmachen. Kann man bei seiner Bank meistens sagen, ich möchte jeden Monat 100 Euro da einzahlen. Im Schnitt macht ihr die letzten Jahre damit 9%, mit Inflation 8-7%. Und automatisieren. Dieser ETF-Sparplan als Beispiel ist vollautomatisch. Ich mache mir da keine Gedanken drum. Bei Aktien muss ich mich mit beschäftigen, kaufen, gucken. Beim ETF-Sparplan, das ist wie ein Sparbuch. Nur ein Sparbuch bringt heutzutage, ich glaube, wenn überhaupt noch 1%, ich glaube, es bringt weniger. 1% minus 3%, der Rest ist klar. Also, ja. Natürlich, es gibt mehr als Geld. Es gibt auch Gesundheit, hoffentlich Freunde und Familie und das zu tun, was man liebt. Ja, das ist so klar. Ich wollte halt irgendeine coole Folie fürs Ende haben. Wichtig ist, das alles zu betrachten. Das mit dem Geld, da muss man sich nicht so früh mit beschäftigen, weil ihr habt Jahrzehnte Zeit, dass sich das Geld von alleine vermehrt. Und am Ende nützt das nichts, wenn ihr ganz viel Geld habt und scheiße krank seid oder dann ganz alleine da sitzt. Ich glaube, da gab es auch noch einen Spruch zu. Das soll es dann auch nicht sein. Also ihr müsst so einen Mittelweg finden, aber was halt nicht funktioniert ist, jeden Monat nichts übrig zu haben. Denn das wird dann spätestens mit der Rente dann nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich früher, weil man krank wird oder der Partner krank wird und nicht mehr arbeiten kann. Das war's. QR-Code, falls ihr die Folie haben wollt. Ansonsten dieser Link. Wahrscheinlich gibt es das auch später noch auf der Metanook-Seite. Und ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, aber ich hätte noch Bock auf Fragen, solange wir Zeit haben. Danke. Fragen. Also es gibt auch ethische Fonds, wo man sagt, ich möchte explizit nichts mit Waffen drin haben. Aber man muss halt überlegen, wie weit treibt man das? Denn selbst wenn die dann an der Front Volvic-Wasser trinken, kaufen wir jetzt auch keine Aktie mehr, wo Volvic Teil ist. Aber man muss halt für sich entscheiden, ist es mir das wert? Zwei von meinen Freunden sagen, mir ist das scheißegal. Ich kaufe Unternehmen, die Waffen verkaufen. Ich bin da ein bisschen empfindlicher. Aber ja, mit dem ETF habe ich das, ich habe nicht reingeguckt, aber höchstwahrscheinlich sind unter den Top 1600 Unternehmen leider auch Rüstungsbetriebe oder Rüstungsunternehmen. Es gibt auch islamische Fonds, also koschere Fonds und. Da könnt ihr euch zusammenbauen, was ihr wollt. Es gibt grüne Fonds, alles Mögliche. Warum ich das sage, ihr sollt nicht unbedingt in Fonds oder Aktien investieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ihr könnt eine Wohnung holen und die vermieten. Das machen viele. Im besten Fall müsst ihr gar nichts mal an die Bank abdrücken, sondern die Miete reicht, um die Wohnung abzuzahlen bei der Bank. Warum ich das sage, es ist halt das Einfachste. Man kann in 5 Minuten sich einen ETF-Sparplan anklicken, nimmt 200 Euro jeden Monat vollautomatisch und ihr müsst euch erstmal keine Gedanken machen. Deswegen habe ich das empfohlen. Ja. Hat jemand Bitcoins von euch? Oh, ja. Wollen wir so ein bisschen sagen, bei welchem Wert? Oder traut ihr euch nicht? 6.200. Ach, gestern? Ja, ich war vorgestern oder so. Übrigens, ich kann das mal... Ich habe letztens einen Graphen gesehen. Immobilienkrise. Und was gab es noch? Ein neuer Markt und so. Und dann gab es Bitcoin. Hat es noch nie gegeben. Aber wenn das nur noch 3-4 Monate weitergeht, habe ich meinen Spaß damit gehabt. Alles ist gut. Ja, okay. Cool. Dann Dankeschön. Hat Spaß gemacht.